Lass uns beten. Vater, wir haben es gesungen, rede du, und wir wollen hören. Und darum beten wir auch, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du alle Ablenkungen wegnimmst, die in uns vielleicht noch herumtoben. Bitte schenk du es, dass wir uns ganz auf dich ausrichten, auf das, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Schenke du Wachstum im Glauben, ermutige uns, ermahne uns, wenn wir dein Wort heute hören. Verherrliche du dich bitte in unserer Mitte, in deiner Gnade. Amen. Vor ungefähr 13 Jahren, glaube ich zumindest, habe ich eine Botschaft gehört, die mein Leben für immer verändert hat. Ich nehme euch da kurz mit zurück, eine kleine Zeitreise. 13 Jahre spulen wir zurück. Ich war 16 und damals habe ich nur für mich selbst gelebt. Das war mein ganzer Lebensinhalt. Was tut mir gut, was will ich, das tue ich und das nehme ich mir für mich. Ich habe andere ausgenutzt, ich habe eine Person nach der anderen genommen oder eine Sache und sie in das Zentrum meines Lebens gestellt. Und danach war ich immer enttäuscht, weil das, was ich in das Zentrum meines Lebens gestellt habe, nicht meinen Erwartungen entsprach. Es war so ein ewiger Kreislauf eigentlich, in dem ich festgesteckt habe. Irgendwas genommen, irgendein Mädchen in die Mitte meines Lebens, irgendein Hobby in die Mitte meines Lebens, irgendein Ziel in die Mitte meines Lebens. Und immer wieder ist es dann auseinandergefallen. Und weil ich das Leben als Enttäuschung wahrgenommen habe, habe ich angefangen, kein Problem damit zu haben, selbst eine Enttäuschung zu sein. Und ständig irgendwie Mist zu bauen und schlechte Dinge zu tun, so dass ich, als ich 16 war, wirklich an einem Scheideweg eigentlich stand in meinem Leben. Ich habe Sachen kaputt gemacht, so Sachbeschädigung, Einbrüche waren oder wurden normal. Ein Freund von mir hat angefangen, mit geklauten Sachen Geld zu verdienen. Meine anderen Freunde haben angefangen, so im Drogenbereich abzudriften. Und ich wusste damals, mein Weg wird ähnlich aussehen. Wo soll ich denn sonst hin? So ist das Leben, so werde ich die nächsten Jahre verbringen. Aber dann habe ich eine Botschaft gehört. Dann habe ich etwas gehört, was ich vorher noch nie gehört habe. Das, was die Bibel das Evangelium von Jesus Christus nennt. Die gute Botschaft davon, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Das habe ich damals gehört. Und Gott hat in seiner Gnade es geschenkt, dass ich geglaubt habe, diese Botschaft. Und das hat mein Leben dann auf den Kopf gestellt und nach Veränderungen herbeigeführt, in meinem Leben Inhalt gegeben. Die Botschaft von Jesus, das Evangelium, das ist, worum es heute Morgen geht. Das ist, was Paulus uns in 1. Korinther 15 auch zeigt. Er schreibt hier über das Evangelium. Und wir schauen uns heute die ersten 11 Verse dieses Kapitels an. Also hören wir auf Gottes Wort, auf 1. Korinther 15, Verse 1 bis 11, was Paulus über das Evangelium schreibt. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist und dann den 12 Jüngern. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus und dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. In diesen Versen, in diesen ersten 11 Versen von 1. Korinther 15, lernen wir drei zentrale Dinge über das Evangelium, über die Botschaft von Jesus. Drei Dinge. Wir lernen, das Evangelium rettet. Wir lernen, das Evangelium ist wahr und wir lernen, das Evangelium will weiter erzählt werden. Diese drei Dinge wollen wir uns jetzt genauer anschauen, was Paulus uns hier schreibt. Das Erste, was er uns zeigt, das Evangelium rettet. Seht ihr die Argumentationskette, die Paulus hier baut? Wie er vorgeht. Er sagt in diesen ersten Versen, ich tue euch das Evangelium kund, so wie ich es schon getan habe. Ich bringe euch das Evangelium, das ihr angenommen habt und in dem ihr steht, das euch rettet, wenn ihr an meinem Wortlaut festhaltet, wenn ihr am Inhalt dieser Botschaft festhaltet, dann rettet euch das Evangelium. Paulus sagt es hier in Vers 2, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Das Evangelium rettet den, der den Inhalt annimmt und festhält. Also was ist der Inhalt? Paulus sagt es uns in Vers 3. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt wurde am dritten Tag. Ein Satz, sagt Paulus dazu. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben worden ist, dass er auferweckt wurde am dritten Tag. Ich muss zugeben, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, in der Predigtvorbereitung im Laufe meiner Woche, beim ersten Lesen dieser Verse, habe ich gedacht, ist das alles? Paulus, das ist ein Satz. Ist das so einfach, was du als Botschaft im Zentrum, im Kern mitgeben willst? Und wenn du auch so denkst, dann lass mich dir die Herrlichkeit in diesem Satz zeigen, was Paulus hier eigentlich schreibt, was er verkündigt. Es fängt an, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Christus, der Sohn Gottes, das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens, der das ganze Universum durch die Kraft seines Wortes trägt. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, durch den alle Dinge erschaffen worden sind, in dem alle Dinge, die existieren, ihr Ziel haben, der, in dem Gott mit seiner ganzen Fülle, mit der ganzen Fülle seines Wesens wohnt. Der Anfang und das Ende der Geschichte, der unfassbar Heilige, der unvergleichbar Gerechte, der vollkommen Wahrhaftige, der absolut schuldlose Sohn des lebendigen Gottes, dieser Christus ist gestorben. Die Quelle des Lebens gibt sein Leben hin. Dieser Christus ist gestorben, für unsere Sünden. Wir haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Im Gegenteil, wir haben seinen Namen beschmutzt, indem wir sein Wesen auf den Kopf gestellt haben. Das, was er ist, haben wir genommen und es auf den Kopf gestellt. Er ist wahrhaftig und wir lügen. Er ist die Quelle des Lebens. Wir morden mit Gedanken, mit Worten, mit Taten. Er ist treu. Wir brechen unser Wort. Er ist gerecht. Wir sind voller Betrug. Er macht seinen Namen groß. Wir ignorieren ihn den ganzen Tag. Und dafür verdienen wir seinen Zorn. Doch Christus ist für uns gestorben. Statt seinen Zorn über uns zu gießen, nahm er den Zorn auf sich. Am Kreuz ist Jesus Christus an unserer Stelle gestorben. Nicht für seine Sünden, denn er war sündlos, sondern für unsere Sünden. Er hat mit seinem eigenen Leben den Preis für unsere Schuld bezahlt, denn das ist der Preis für unsere Schuld. Der Tod. Paulus sagt es an einer anderen Stelle so, der Lohn der Sünde, das, was wir verdienen für unser Denken, für unser Handeln, für unser Tun, für unser sündiges Wesen, ist der Tod. Und Jesus hat diesen Preis für uns bezahlt. Hat es auf sich genommen. Und dann ist er, so geht der Satz bei Paulus, weiter begraben worden und am dritten Tag auferweckt worden. Jesus hat also den Tod besiegt. Die Strafe, die auf uns lag, aufgrund unserer Sünde, hat er auf sich genommen und besiegt. Er hat deine Schuld, wenn du in Christus bist, im Grab zurückgelassen. Und er selber ist von den Toten wieder auferstanden. Und die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, beweist dir, dass die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen ist. Das Urteil ist gefällt über deine Sünde, wenn du an Christus glaubst, weil er von den Toten auferstanden ist. Und diese Botschaft von Christi Tod und Auferstehung, das Evangelium, das verkündigt Paulus. Und er sagt uns, wer es annimmt, wer darin steht und es festhält, der wird gerettet werden. Das bedeutet, du kannst nicht davon ausgehen, dass du gerettet bist, dass du zu Gott gehörst, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Das ist das Erste, das uns Paulus hier über das Evangelium zeigt. Das Evangelium rettet, wenn du diese Botschaft annimmst. Wenn du glaubst, wenn du dein Vertrauen auf Christus allein setzt und wenn du diese Botschaft noch nicht angenommen hast im Glauben, dann zögere nicht. Du musst nicht einen Moment länger unter Gottes Zorn leben. Denn, und das ist das Zweite, das Paulus uns hier zeigt, das Evangelium ist wahr. Dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden ist, ist wahr. Es ist keine Legende, kein Mythos, kein Hirngespinst der frühen Kirche, keine Verschwörung. Es ist wahr. Und ich finde es raffiniert, wie Paulus das hier unterstreicht. Wenn ihr schaut in Vers 3 und 4, wo er erklärt, was er überliefert hat. Ich habe es euch überliefert, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. der Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten, es erfüllt das Alte Testament. Das, was Gott vorher gesagt hat. Jesus ist die Erfüllung all dessen, was Gott im Alten Testament vorbereitet hat und angekündigt hat. So von dem Baum des Lebens in 1. Mose bis hin zu dem Tag des Herrn im Buch Maleachi. Christus ist die Erfüllung davon. In seinem Tod, in seiner Auferstehung hält Gott sein Wort. Das, was er versprochen, verheißen und vorhergesagt hat im Alten Testament. Es ist so, wie Jesus es im Lukas-Evangelium zu den Jüngern sagt. So Lukas 24, Vers 26 und 27, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr Unverständigen und im Herzen Zuträge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies alles leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Musste er nicht sterben und auferstehen? Und dann geht es weiter: Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte Jesus ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das ist genau das, was Paulus hier vor Augen hat in 1. Korinther 15. Er zeigt uns genau das. Christi Tod und Auferstehung sind durch das Alte Testament vorhergesagt. Und nachdem uns Paulus das sagt, nennt er uns die Zeugen des Neuen Testaments. Die Augenzeugen Jesu des Neuen Testaments. So dass wir merken, das Evangelium von Jesus Christus ist im Alten Testament von Gott bezeugt und im Neuen Testament von Gott bezeugt. Gott selbst bezeugt die Wahrheit des Evangeliums in seinem Wort. Das Evangelium ist wahr, weil es nicht einfach eine Botschaft ist, die von Gott handelt, sondern sie ist Gottes Botschaft. Das, was er zu sagen hat, das, was er dir zu sagen hat, ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das zu sehen, das wahrzunehmen hier, das hat unglaubliche Folgen für dein Leben. Dafür, wie du dein Leben als Jünger Jesu leben kannst und solltest. Schau dir an, was Paulus in Vers 2 sagt. Das Evangelium rettet, wenn ihr es festhaltet. Wenn ihr den Inhalt des Evangeliums festhaltet. Wo finde ich es? Ich finde es in den Schriften des Alten und Neuen Testaments. Da ist das Evangelium, das du brauchst. Wenn du also das Gefühl hast, dein Glaube schwindet, wenn die Zweifel laut werden in deinem Leben, wenn Sorgen dich niederdrücken, wenn Sünde dich überwältigt, dann brauchst du das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das dich daran erinnert, wer Jesus Christus ist und wer du bist. Dann brauchst du das Wort Gottes, das dir immer wieder neu die Herrlichkeit des Evangeliums vor Augen malt und deinen Glauben neu stärkt. Tag für Tag musst du das hören und glauben. So hält man am Evangelium fest. Tag für Tag das Evangelium hören und glauben. Christus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Ich lebe unter Gottes Gnade, nicht unter seinem Zorn. Er ist für mich, er liebt mich, er hat mich erlöst, er erhält mich, er ist mein Schild und mein Lohn. Ich will ihm vertrauen, aus ihm leben und ihm dienen. Jeden Morgen aufs Neue. Das Evangelium ist wahr. Und du lebst, und ich auch, wir leben in einer Welt, die uns sagt, das Evangelium ist nicht wahr. Wir leben mit einem Körper, das uns sagt, das Evangelium ist nicht wahr. Jedes Mal, wenn du Schmerzen hast, wenn Krankheit dich plagt, wenn du müde bist und erschöpft und du merkst, dieser Körper zerfällt allmählich, Tag für Tag wirst du älter. Er schreit förmlich, das Evangelium ist nicht wahr, du wirst sterben, es gibt keine Auferstehung, du gehst auf das Grab zu und du bist umgeben von den Mächten des Widersachers, die dir immer wieder einreden wollen, es ist nicht wahr, das Evangelium ist nicht wahr. Aber Gott selbst bezeugt es in seinem Wort. Seine Stimme ist lauter als alle anderen, hat mehr Autorität als alle anderen. Seine Wahrheit ist absolut und er bezeugt es in seinem Wort, es ist wahr. Also klammer dich daran fest. Glaube es. Christus ist für unsere Sünden gestorben und von den Toten auferstanden. Dein Herz muss das von Gott hören. Immer wieder. Und er sagt es dir in seinem Wort. Also lese es. Bete es, singe es, höre es, lerne es auswendig. Du brauchst das jeden Tag. Wisst ihr, ich habe auf YouTube einen YouTube-Kanal abonniert, sodass ich dann die Videos von einem YouTuber gucken kann, der ist selbst ernannter Minimalist und Life-Coach und so ein Quatsch. Und er hat manche gute Videos, aber oft driftet er in eine Richtung, in der er Dinge sagt, wie, weißt du, wenn du morgens aufstehst und müde bist und den Tag nicht schaffst, dann stell dich vor den Spiegel, guck dir selber in die Augen und sag es dir, du kannst das, du bist stark, du bist ein Siegertyp. Und dann geh raus und sei ein Siegertyp. Das ist nicht, was ich hier predige. Paulus erinnert dich hier daran. Wenn du in dich selbst hineinguckst, findest du nichts. Du brauchst das Wort Gottes, das von außen zu dir kommt. Den Zeugen, der von außen sagt. Der Wahrhaftige, der es dir sagt. Das Evangelium ist wahr. In Christus wirst du ewig leben. Er ist deine Erlösung. Du hast Vergebung der Sünden. Du lebst unter Gnade, nicht unter Zorn. Dein Herz muss das immer wieder hören. Das Evangelium ist wahr und deshalb, und damit kommen wir zur dritten Sache, die wir hier über das Evangelium lernen. Das Evangelium will weitererzählt werden. Paulus bezeichnet sich hier als den letzten Apostel. Er sagt, Jesus ist ihm zuletzt erschienen. Und dann Vers 9, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus ist damit der letzte authentische Augenzeuge Jesu. Die Botschaft Gottes ist abgeschlossen. Es kommt nichts Neues mehr hinzu. Das, was Gott zu sagen hat, ist gesagt in seinem Wort. Paulus ist der letzte authentische Augenzeuge. Und wen hat Jesus sich dafür ausgesucht? Wer sollte der letzte große Apostel sein? Wer sollte einen Großteil des Neuen Testaments schreiben? Wer sollte der große Missionar der Heiden werden? Ein Mann, der es überhaupt nicht verdient hat. Ein Mann, der die Gemeinde Jesu voller Hass verfolgt hat. Und Paulus erinnert uns hier ganz bewusst daran, dass er nicht würdig ist. Er schreibt es uns klar und deutlich. Ich bin nicht würdig, im Dienst Jesu zu stehen. Es ist Gnade. Gnade, dass ich Jesus kennen darf. Gnade, dass ich als sein Zeuge dienen darf. Gnade, dass ich darin viel Frucht hervorgebracht habe. Und damit zeigt uns Paulus, dass seine Identität als Botschafter der Gnade in Gnade begründet ist. Also seine eigene Unzulänglichkeit als Apostel unterstreicht das Evangelium, das er verkündigt. Er lebt die Botschaft, er verkörpert die Botschaft, die er selber verkündigt. Als kaputter, sündiger Mann redet er zu kaputten, sündigen Menschen. Das ist sein ganzer Dienst. Und diese Perspektive ist sehr wichtig. Wegen der Frage, die ich jetzt aufwerfen will. Denn Paulus sagt, Gottes Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Es ist eine harte Frage, die hier aufgeworfen wird, und ich stelle sie dir. Ich stelle sie auch mir. Willst du, dass Gottes Gnade dir gegenüber vergeblich gewesen ist? Fruchtleer bleibt. Darum geht es hier. Und zwar fruchtleer im Blick auf die Menschen um dich herum. Und du denkst vielleicht, schön, aber wie soll ausgerechnet ich anderen Leuten von Jesus erzählen? Wie kann ich das Evangelium weitergeben? Du weißt gar nicht, wie unfähig ich dafür eigentlich bin und wie ungeeignet und wie unwürdig. Aber die brutale Wahrheit, die du hier von Paulus lernst, ist, du bist nicht würdig. Bilde dir nicht ein, du wärst würdig, das Evangelium weiterzugeben. Du bist nicht würdig, genauso wenig wie Paulus. Aber deine Unzulänglichkeit unterstreicht deine Botschaft. Du bist ein kaputter, sündiger Mensch, der in fehlerhafter Art und Weise anderen kaputten, sündigen Menschen von Jesus erzählen darf. Das ist Gnade, dass du es darfst. Also bevor ich mit uns bete, eine verrückte Idee. Aber vor der verrückten Idee, nur dass ihr wisst, wie unkompliziert das sein kann. Ich habe vor 2 Wochen einen Freund von mir getroffen, der ist schon über 70 und von Herzen ein Evangelist, so richtig. Also wenn du an den anrempelt, dann fallen Traktate einfach raus aus seiner Jacke, wirklich. Der hat eine ganz besondere Gabe und er hat mir erzählt, er war beim Essen und er setzt sich beim Essen immer gerne in die Mitte des Lokals, damit er drumherum hört, was passiert, falls jemand irgendwas sagt, was er benutzen kann, um über Jesus zu reden. Und in dem Gespräch nebenan hat eine Frau mit ihrem Anwalt gesessen und den ganzen Abend lang besorgt über ihr Testament gesprochen. Und dann ist aufgestanden, neues Testament genommen aus seiner Tasche, ich habe ein Testament für Sie. Darüber müssen Sie sich keine Sorgen machen. Hierin finden Sie das, was Sie wirklich brauchen. Und hat es ihr einfach geschenkt. Und dann hat er sein Dessert gegessen, ist nach Hause gegangen und hat für die Frau gebetet. Und das hat mich, ich dachte, warum kann er das? Warum ist das so einfach für ihn und so schwer für mich? Auf jeden Fall, deshalb, verrückte Idee, bevor wir beten. Nimm Vers 3. Was Paulus in einem Satz bündelt. Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und erzähle das morgen oder übermorgen, vielleicht auch heute Nachmittag, wenn du dazu kommst, einem Nichtchristen. Einem Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Einem Freund, einem Kollegen, einem Bekannten. Geh einfach hin. Sag, hey, ist vielleicht ein bisschen merkwürdig jetzt, aber am Sonntag im Gottesdienst, da war so ein komischer Gastprediger, der hat gesagt, ich soll das machen, also mache ich das jetzt. Da war ein Satz in der Predigt, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, begraben worden, am dritten Tag auferstanden. Verstehst du, was das eigentlich heißt? Darf ich dir es vielleicht erklären? Und schau, was passiert. Verrückte Idee, ich weiß. Aber komm ins Gespräch darüber und staune darüber, was passiert, wenn Gottes Gnade in deinem Leben Frucht hervorbringt. Frucht, die über dich hinausreicht für andere. Das Evangelium will weitererzählt werden. Also lass uns beten. Ich möchte dafür beten. himmlischer Vater. Paulus sagt es an anderer Stelle, dass er sich nicht schämt für das Evangelium, weil es deine Kraft ist zur Rettung aller, die glauben. Und wir wollen dir bekennen, dass wir uns doch immer wieder schämen, dass wir diesen verrückten Spagat hinbekommen, über dein Evangelium zu staunen, darüber zu singen und zu loben, was Christus für uns getan hat, und dann einen Tag später vor Menschenfurcht wieder einzuknicken und es nicht weiterzugeben. Und Vater, wir wissen, wir sind nicht würdig. Wir sind nicht würdig, deine Kinder zu sein. Wir sind nicht würdig, dir zu dienen. Wir sind nicht würdig, von Jesus weiterzuerzählen. Und doch willst du uns kaputte Gefäße gebrauchen, um dein Evangelium in diese Welt hinauszutragen. Und deshalb bitte ich dich darum, dass es gelingt. Vater, ich bete darum, dass du schenkst, dass wir das nächste Woche erleben, dass ein Nichtchrist oder zwei uns fragen, hey, was hast du am Wochenende gemacht? So, dass wir einfach erzählen können, ich war im Gottesdienst. Und das war das Thema. Darf ich dir davon erzählen? Und schenke du, dass wir erleben, wie du Gnade hast mit uns und durch uns andere Menschen erreichst. Amen.